Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Welche Rolle Hoffnung für uns spielt, ob uns Hoffnung zum Handeln bringt oder ob sie uns einlullt und betäubt wie eine Droge, darum geht es im neuen Roman der Kölner Schriftstellerin Carla Kaspari. Der Roman spielt in einem zukünftigen Europa im Jahr 2130. Wie Europa dann aussehen könnte und wie es da um die Hoffnung steht, darüber spreche ich gleich hier mit Carla Kaspari. Der Klappentext des neuen Romans von Carla Kaspari, der hat mich schon mal neugierig gemacht. Der Text beginnt so: Es ist der Sommer 2130, irgendwo im Norden Italiens. Die Malerin Esther und die Ingenieurin Thea leben zwei der besten Leben, die in jenen Jahren noch möglich sind. Also zwei der besten Leben, die in jenen Jahren, also in gut 100 Jahren noch möglich sind. Was ist damit gemeint? Carla Kaspari ist jetzt in Köln für uns im Studio. Hallo nach Köln, grüße Sie.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, was heißt das denn in der Welt Ihres Romans? Klingt ja so, als sei in 100 Jahren ein gutes Leben nur noch in Ausnahmefällen möglich?
Ja, also das gute Leben, was ich da beschreibe, das definiert sich auf jeden Fall dadurch, dass es unter einer Kuppel stattfindet und über ein Belüftungssystem reguliert ist. Und ich habe auf jeden Fall versucht darzustellen, dass ein Leben im Außen, so wird die Außenwelt in dem Buch genannt, nicht mehr so ohne weiteres möglich ist.
Das Außen, das ist jetzt ein Roman, ich habe es gesagt, der in die Zukunft führt. Wir schauen uns dieses Außen und das Innen gleich noch genauer an. Aber ich würde vorher erst mal wissen, wir haben vor 3 Jahren hier über Ihr erstes Buch gesprochen, über Ihren Debütroman, ja. Freizeit, ein Gegenwartsroman. Jetzt sind Sie in die ins Zukunftsgenre gewechselt als Schriftstellerin. Wie kam das denn? Was hat Sie von der Gegenwart in die Zukunft gebracht?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, also ich habe mich mit dem ersten Roman, glaube ich, sehr intensiv in der Gegenwart aufgehalten, könnte man sagen. Und ich habe relativ radikal versucht, so Gegenwärtiges abzubilden. Und ich glaube, dass ich dann erstmal genug hatte von der gegenwärtigen Welt und mich dann so ein bisschen Richtung Zukunft bewegt habe. Es ging mir aber vor allem darum, selber so eine Welt erschaffen zu können, in der sich dann auch die Geschichte abspielt und damit unabhängiger zu sein, glaube ich, von dem, was gerade bei uns so passiert.
Ich muss ja sagen, mich kriegt sowas sofort, so in die Zukunft entworfene Welten, anders ausgestattete Welten, Fantasien über die Zukunft und um das mal ein bisschen auszugestalten, Sie haben ja schon gesagt, das Außen ist ein feindseliges geworden, Mitteleuropa ist quasi unbewohnbar geworden durch eine starke Klimaveränderung, im Sommer ist es so heiß, die UV-Strahlung ist so extrem, dass man eigentlich nicht mehr rausgehen kann und dann ganz anders als heute, im November beginnt dann die Zeit, wo man endlich wieder vor die Tür gehen kann, aber dann auch nur mit ordentlicher Schutzausrüstung gegen die starke UV-Strahlung. Wo haben Sie überhaupt Ihre Ideen hergenommen für diese Ausgestaltung der zukünftigen Welt?
Ja, ich glaube, die Ideen liegen eigentlich auf der Straße sozusagen. Also ich habe eigentlich das, was jetzt gerade schon passiert, einfach extrem auf die Spitze getrieben, glaube ich. Und natürlich auch fiktionalisiert und da fantasiert in die Richtung, aber wenn man sich Prognosen von heute anschaut, dann ist das alles ja gar nicht so, also es ist schon ein bisschen undenkbar, aber auch nicht so undenkbar, wie man jetzt erstmal vermuten würde, wenn man das so liest.
Es ist ja auch eine Frage, wo nimmt man die Ideen her für die Ausstattung? Zum Beispiel tragen die Menschen, zumindest die in diesen geschützten Zonen leben und eben das Beste der da noch möglichen Leben leben können, so Apparate an sich herum, die, bevor die Personen das selbst wissen, ihnen zum Beispiel Bücher vorschlagen oder Meditation vorschlagen oder was auch immer. Also wissen, was diese Personen brauchen, bevor die Personen es selbst wissen. Um solche Anregungen zu finden, haben Sie auch Science-Fiction-Romane zum Beispiel gelesen oder wo haben Sie das hergeholt?
Nee, das habe ich eigentlich weniger gemacht. Das habe ich einfach so aus mir und meinen Beobachtungen vielleicht geholt. Ich muss sagen, was Tenta betrifft, das ist das Armband, was Sie gerade angesprochen haben, was sozusagen die Persönlichkeitsstruktur analysiert hat und immer besser weiß als man selbst eigentlich, was man als nächstes tun sollte. Das ist, glaube ich, gar nicht genug auf die Spitze getrieben. Also da sind wir ja eigentlich im Grunde jetzt schon auf eine Art, also vielleicht noch nicht ganz, aber mit den Technologien heutzutage ist das ja irgendwie absehbar, dass sowas auch kommt. Und ich glaube, dass in 100 Jahren sowas wie Tenta dann eigentlich schon wieder outdated sein wird. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu absurd werden, sagen wir es mal so.
Ja, das schließt alles eng an unsere heutige Welt. Und wie gesagt, es gibt dieses Außen, dieses unbewohnbare Mitteleuropa. Sie sagen an einer Stelle auch mal, das fand ich einen besonders treffenden Satz, Mitteleuropa sieht aus wie ein verlassenes Gewerbegebiet. Eine wirklich schlimme Vorstellung. Aber es gibt diese geschützte Zonen und eine ganz besondere Zone ist das Dorf Space 1. Da lebt eben diese Malerin Esther, die Ingenieurin Thea. Schreiben Sie uns mal, was ist das für ein Leben in diesem Dorf?
Ja, es ist vor allem sehr schönes, sehr entspanntes. Ich würde das vergleichen mit einem traumhaften Italienurlaub. Und es ist ein kreativen Dorf, dieses Space 1. Das heißt, alle Personen, die dort leben, wurden exklusiv eingeladen, um dort zu leben und zu arbeiten und haben alle unglaublich interessante und eben kreative Berufe, denen sie dort nachgehen können, anders als sie das im Außen wahrscheinlich nicht mehr könnten.
Jetzt beschreiben Sie das so positiv erstmal. Ich habe beim Lesen gemerkt, dass ich immer, wenn Sie uns durch diese innere Welt geführt haben, es gibt eben auch die anderen Welten, ich habe gemerkt, wie sich so eine sanfte Aggressivität in mir aufgebaut hat, weil die Menschen in ihrem Space Ice Eins, die sind alle so total gewaltfrei, unbedingt achtsam, ganz sensibel, immer freundlich. Leute wie auf Instagram, hieß es in einer Kritik. Da herrscht so ein leiser Terror der Achtsamkeit, ne?
Ja, es ist schön, wenn das Aggression bei Ihnen hervorkommt. Ne? Das ist vielleicht auch eine Intention gewesen. Genau, das ist natürlich alles ein Achtsamkeitskult vielleicht, der in diesem Dorf herrscht. Und es gibt Kleiderordnungen und gemeinsame Meditationen. Und es ist Selfcare 3000, würde ich sagen.
Ja, und Sie haben diesen Achtsamkeitswahn dann auch in die Sprache Ihrer Figuren reingeholt. Also es wird nicht nur beschrieben, sondern es stellt sich auch her durch die Art, wie vor allem Esther redet, ihre Erzählerin in diesen Passagen. Wir haben schon verabredet, dass Sie uns mal eine ganz kleine Probe davon vorlesen. Würden Sie das jetzt bitte tun?
Ja, gerne. Bislang ist mir in Space 1 kein Resident begegnet, den ich nicht mag. In der Regel handelt es sich um weltoffene, bescheidene Personen mit einem außergewöhnlichen Talent in ihrem jeweiligen Metier. Wir kommen aus verschiedensten Teilen der bewohnbaren Welt, aber können uns trotz mancher Unterschiede in Geschlechtsidentität, Kultur- und Religionszugehörigkeit, Alter oder Herkunft auf gemeinsame Werte verständigen. Alle sind dankbar, nach Space 1 eingeladen worden zu sein, um hier im Schutzraum für Talent und Kreativität zu leben und zu arbeiten. Wir können uns glücklich schätzen, alle wissen das. Der Umgang im Dorf ist respektvoll und von gegenseitiger Zugewandtheit geprägt.
Ja, da spricht tatsächlich eine Person, klingt ja wie eine Presseerklärung oder wie eine Werbebroschüre, aber da spricht eben diese Esther in dem Roman Das Ende ist beruhigend von Carla Kaspari. Und diesen Achtsamkeitsjargon, den wir gerade gehört haben, der, wie gesagt, bei mir so eine leise Aggressivität dann ausgelöst hat, den haben Sie aber auch ausgepegelt mit anderen Tonlagen in Ihrem Roman, weil das würde man ja auch nicht ertragen, den ganzen Roman hindurch. Was war das für ein Prozess, dieses Auspegeln der verschiedenen Stimmlagen im Roman?
Also einmal muss man, glaube ich, sagen, so Achtsamkeitsjargon und werbend ist es nicht über den gesamten Text und auch nicht über den gesamten Text in Space 1. Das war ja schon eine sehr extreme Stelle, könnte man sagen. Und es hat aber, auch wenn man das vielleicht nicht vermuten würde, großen Spaß gemacht, das in dieser Prosa so zu schreiben und Esther einfach so sprechen und denken zu lassen. Und die Stellen, die dann sozusagen im Außen stattfinden, die sind dann einfach formal ganz anders und vielleicht normaler, könnte man sagen. Und das war für mich wie so eine kleine Erfrischung zwischendurch aus diesem Achtsamkeitskult heraus.
Mhm. Und so eine abgeschiedene Welt, wie ihr Achtsamkeitsdorf, nenne ich es jetzt mal,
ja,
in der so eine bestimmte Lebensführung ja auch mit so einem sanften Zwang oder vielleicht sogar mit Drogen, auch das wird nahegelegt, oder Substanzen hergestellt wird. Ich musste auch an andere dystopische Settings, Romane denken, zum Beispiel an Hüter der Erinnerung oder The Giver von Louis Lowry. Gibt es auch eine erfolgreiche Verfilmung davon. Oder auch der Film Truman Show, da ist ja auch so ein Leben unter so einer Kuppel. Und bei solchen Settings, da scheint es mir eine Art Genre-Regel oder Notwendigkeit zu geben. Also es gibt diese Ordnung in der abgeschiedenen Welt, aber die muss eben gestört werden, ja, damit eine Handlung in Gang kommt. Passiert bei Ihnen auch, aber dann wieder auf andere Weise, als ich es so kannte. Wie haben Sie über diese Genre-Regel nachgedacht für Ihr Buch?
Also um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich habe mich da von Genre-Regeln nicht wirklich beeinflussen lassen. Ich kenne auch nur einen Bruchteil der Werke, die Sie gerade genannt haben. Also nicht so richtig. Mir war nur klar irgendwann, dass es auf jeden Fall aus diesem Space 1, aus dem Achtsamkeits-Extremdorf hinausgehen musste, weil es ansonsten einfach auch zu langweilig geworden wäre. Also es brauchte diesen Ausbruch und deswegen gehen Esther und auch ihre Freundin Thea dann irgendwann, begeben sich in dieses ominöse Außen und erleben dort auch ein paar Dinge.
Genau, sie werden da rausgelockt, rausgesprengt auf verschiedene Weisen. Das wollen wir vielleicht gar nicht zu sehr verraten.
Mhm.
Und jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, dass in Ihrem Buch ja ganz zentral die Hoffnung ist. Ja, also was ist das eigentlich? Eine Welthaltung, eine Gefühlslage, die Hoffnung. Was für ein Nachdenken über Hoffnung hat Sie denn reingeführt in diesen Roman?
Ich habe schon über die letzten Jahre vielleicht verstärkt und auch die letzten Monate das Gefühl, dass Hoffnung einfach ein sehr, sehr virulenter Begriff geworden ist. Also auch nochmal mehr, als er das vielleicht vorher war. Man könnte fast vielleicht von einem Hoffnungsfetisch oder so sprechen. Und ich habe dann einfach darüber nachgedacht, dass ich den gar nicht so richtig greifbar finde. Also ich weiß nicht so ganz, ist das was Religiöses? Ist das vielleicht eine extreme Form des Optimismus oder so? Und deswegen fand ich das spannend, diesen Begriff so zu verstofflichen im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen kommt er dann so als Stoff eben auch in dem Roman vor und wird dann angewandt, weil ich immer bei Hoffnung, also wohin ich gekommen bin in meinen Gedanken, war auf jeden Fall, dass es was sehr Passives ist. Also es ist vielleicht sowas wie der Gegensatz zum Aktivismus oder so.
Ah ja, aber braucht nicht Aktivismus auch Hoffnung? Warum sollte man sich für etwas engagieren, wenn man nicht hofft, etwas verbessern zu können?
Das braucht er bestimmt, das glaube ich auch, aber ich glaube, dass sich auch viele vielleicht gar nicht dann dem Aktivismus irgendwie zuwenden, sondern bei der Hoffnung verbleiben.
Also
dass sozusagen die Hoffnung auf etwas, was dann irgendwie kommt, ohne dass man wirklich dafür aktiv werden muss. Aber ich will es gar nicht so verurteilen, das ist eine ganz normale Verhaltensweise, würde ich sagen.
Mhm.
Aktuell, weil man sich einfach sehr machtlos fühlt vielen Dingen gegenüber. Aber ja, ob das so produktiv ist für die Dinge und die Dinge um die Dinge zu ändern, das weiß ich eben nicht. Und das habe ich versucht zu bearbeiten im Stoff.
Sie haben gerade schon so eine Andeutung gemacht, dass Hoffnung zum Stoff wird in Ihrem Roman. Ich weiß nicht, wie weit Sie da die Andeutung vielleicht noch treiben wollen, um uns zu sagen, welche Rolle Hoffnung in Ihrem Roman spielt.
Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall zur treibenden Kraft. Das könnte man, so viel kann ich sagen, ja.
Dann lassen wir das so als Rätsel stehen, ja, für alle, die Ihren Roman lesen möchten. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant, wie Sie da so einen Hoffnungsdiskurs in Gang setzen und auch ins Bild setzen eben mit dieser Verstofflichung der Hoffnung in Ihrem Buch. In dem Roman Das Ende ist beruhigend von Carla Kaspari. Im Verlag Kiepmeuer und Witsch ist das Buch erschienen mit 270 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Neben den großen Buchmessen in Leipzig und in Frankfurt am Main gibt es in Deutschland auch so einige kleinere Buchmessen. In Hamburg läuft gerade zum zweiten Mal eine performative Buchmesse. Wenn Sie nicht wissen, was das sein soll, da geht es Ihnen ganz wie mir. Aber mein Kollege Jörn Strehler-Pohl, der hilft uns jetzt auf die Sprünge. Er war bei dieser performativen Buchmesse im Hamburger Kulturzentrum Kampnagel.
Wenige Orte haben eine so merkwürdige Intimität wie öffentliche Toiletten. Man ist für sich und hört gleichzeitig alles mit.
Take responsibility for your forehead. We, for example, have a head full of wax.
Zwei der Toiletten in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg sind gerade Ort für literarische Lesungen. In der Kabinenwand Löcher, durch die man zuhören kann. Löcher, die den Glory Holes nachempfunden sind, also einem wichtigen Teil schwuler Kulturgeschichte.
Also genau, ich gehe auch so richtig damit rein, mit meinem Kopf in das, was ich vorlese, was auch nochmal anders ist, als wenn man auch angeschaut wird. Das ist sehr schön. Wie Radio oder vielleicht wenn man ein Buch einliest oder sowas.
Die Buchhändlerin, Autorin und Performerin Nathalie Bahaljandra Abiyanka hatte die Idee für das literarische Glory Hole, einem der Elemente, das die Verbindung zwischen Literatur und Performance in diesen Tagen auf Kampnagel herstellen soll.
Dieser Fabrikraum, der ja mal war, aber der mittlerweile schon seit über 40 Jahren sehr von der Performancekunst geprägte Raum, macht auch was mit den Begegnungen, die hier stattfinden und mit dem Gefühl im Raum irgendwie.
Sagt Alina Buchberger. Sie hatte die performative Buchmesse zusammen mit Payam Masumi entwickelt und im Jahr 2023 zum ersten Mal kuratiert. Sie soll ein Gegenmodell sein zu den großen Buchmessen in Frankfurt und Leipzig. Auch im Umgang untereinander und miteinander. Solidarisch und achtsam.
Wir versuchen hier einen Raum zu gestalten, wo wir die ganze Zeit die Bedürfnisse versuchen, den Menschen mitzudenken und uns dabei aber auch bewusst zu sein, dass wir da nicht jedes Bedürfnis erfüllen können. Die Rückmeldung, die wir 2023 von den Verlagen bekommen haben, war zumindest, dass sie so eine Buchmesse so noch nicht erlebt haben.
Eine der Verlegerinnen, die hier ausstellt, ist Christiane Frohmann. Im Jahr 2020 war sie eine der Preisträgerinnen des Deutschen Verlagspreises.
Das hier zum Beispiel sind die Hasskommentare der frühen Pegida. Die haben zwei Autoren von mir gespeichert und die haben die den paulinischen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, unterworfen, also einem Ordnungsprinzip. Und alle Aussagen, in denen Liebe, Glaube oder Hoffnung vorkommt, sind hier versammelt und dann noch ein bisschen in eine poetische Form gebracht.
Die Berliner Verlegerin war schon bei der ersten Ausgabe der performativen Buchmesse vor 2 Jahren dabei. Sie schätzt die Atmosphäre hier auf Kampnagel.
Diese Mischung aus Verkaufsmöglichkeit für einen kleinen Verlag ist sehr viel wert und gleichzeitig die Chance zu haben, unglaublich interessante Leute zu treffen, neue Verlage selber kennenzulernen und auch das Bühnenprogramm hier mitzuerleben. Also diese Kombination ist ziemlich unschlagbar.
Zu diesem Bühnenprogramm zählte am Eröffnungsabend zum Beispiel eine gebärdensprachliche Performance des gehörlosen schwarzen Künstlers David Yusuf.
Ich bin Death Black und ich bin nicht dumm. Ich bin ein Außenseiter. Eines weiß ich sicher. Ich gehöre mir. Nur mir.
Auch die Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otu war bei der Eröffnung am Donnerstagabend auf Kampnagel dabei. Sie sprach über die Schwierigkeiten des Übersetzens, dem Kernthema der performativen Buchmesse in diesem Jahr. Wer übersetzt wen und welche politischen Kontexte müssen bei der Übersetzung in eine andere Sprache berücksichtigt werden? Das wollen die beiden KuratorInnen gemeinsam mit den Gästen ausloten. Und apropos Politik, natürlich versteht sich die performative Buchmesse als dezidiert links, sagt Kurator Payam Masumi.
Wir denken, was es im Moment braucht, ist Fortschritt und den sehen wir eben in linken Politiken, die möglichst versuchen, möglichst viele Leute in einem Raum zu versammeln. Sie soll im solidarischen Austausch stattfinden.
Allerdings kommen zu den Eröffnungsvorträgen nur gut 50 Gäste. Und auch die Büchertische werden am ersten Tag meistens nur von flüchtigen Blicken gestreift. Büchertische mit Titeln wie Subversion als Wissenschaft oder Die Diversität der Ausbeutung. Möglichst viele Gäste in einem Raum zu versammeln, wie Kurator Payam Masumi es sagt, das gelingt zumindest zu Beginn der performativen Buchmesse noch nicht.
Die performative Buchmesse in Hamburg läuft noch bis Sonntag, also bis zum 18. Mai, im Kulturzentrum Kampnagel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf der besten Liste des SWR, also der Liste mit den besten Büchern laut Kritikermeinung, da steht im Moment auf Platz 1 ein Gedichtband von Nadja Küchenmeister. Der große Wagen heißt dieser Band. Und dieser erste Platz im Moment, das ist durchaus nicht die erste Auszeichnung für ein Gedichtband der Berliner Lyrikerin. 4 Bücher mit Gedichten hat Nadja Küchenmeister bisher veröffentlicht. Und ihren neuen Band hat Helmut Böttiger für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Tag.
Der große Wagen. Geht es da um das Sternbild? Ich glaube, das Einzige, was ich regelmäßig am Himmel erkenne. Oder was ist der große Wagen aus dem Buchtitel?
Ja, genau, da sagen Sie genau den Punkt. Das ist das Sternbild, das man eigentlich immer sieht. Das ist auf dem Himmel immer zu sehen, was ja ungewöhnlich ist. Und dieser Impuls dieses Titels findet sich gleich in der ersten Zeile. Der Gedichtband fängt damit an. Ich sehe den großen Wagen. Und da sind schon 2 gegenläufige Bewegungen drin enthalten, nämlich auf der einen Seite ist der große Wagen das Sternbild, das fixe Sternbild. Und der Wagen steht aber gleichzeitig natürlich auch für das Unterwegssein. Das ist so ein Bild dafür. Und zwischen diesem zeitlos scheinenden und dem Unterwegssein, dem Augenblick, da pendelt dieses ganze Großgedicht hin und her. Und durch diese beiden Bewegungen bezieht dieses Gedicht auch seinen Sinn.
Und unterwegs sein, wohin ist man da unterwegs mit diesem Text? Geht es ins Kosmische oder doch in irdischen Gefilden?
Das ist ja irdisch. Allerdings verfließen da die Zeiten und die Orte. Man kann 3 Städtenamen ausfindig machen in diesem Gedicht, um die das ganze Gedicht kreist. Das ist Berlin, Köln und Lissabon. Und das lyrische Ich, das da in Erscheinung tritt, das verbindet damit schon gewisse biografische Stationen. Aber das Interessante ist, dass zwischen diesen Städten und den verschiedenen Zeiten die einzelnen Zeilen auch hin und her springen. Also das ist alles im Fluss, Orte und Zeiten. Und Ausgangspunkt ist dieses Moment Abschiede und Ankünfte, und es geht um einen Notizzettel, der hinterlassen wird, und es geht offenkundig um den Tod eines nahestehenden Menschen. Und dieser Tod eines nahestehenden Menschen ist der Auslöser für dieses Schweifen in Zeiten und Räume.
Und das ist ja ein Langgedicht, was sich da über 80 Seiten so ungefähr erstreckt. Ist das dann durch diese Orte strukturiert, durch diese 3 Orte oder in irgendeiner anderen Weise? Gibt es da Kapitel?
Ja, das sind 10 gleich lange Teile, ein Großgedicht in 10 langen Teilen. Und das Auffällige ist, dass wodurch das zusammengebunden wird, das ist die formale Eigenart. Es besteht durchgehend aus Terzinen, also Dreizeilern. Und diese Dreizeiler, die folgen nicht den Sinneinheiten, also den Sätzen. Manchmal sind es ganze Sätze, die auch erzählerisch wirken. Aber es geht vor allem um die Brüche, die dann in diesen Dreizeilern markiert werden, und sodass diese erstmal auch erzählerisch wirkenden Sätze aufgebrochen werden und dass eine eigene Dynamik entsteht. Da werden einzelne Motive entwickelt, wiederholt und variiert. Und man kann da auch eine Verwandtschaft mit der Poetik von Jürgen Becker erkennen. Das wird hier allerdings von Nadja Küchenmeister eigenständig weiterentwickelt. Da verbindet sich so etwas Elegisches, ein Trauergesang, mit einer gewissen Magie und der Lust am Augenblick.
Das müssen wir jetzt auch mal hören, damit wir uns das richtig vorstellen können, glaube ich. Können Sie uns mal einen kleinen Einblick geben, ein Stück vorlesen?
Ja, also gleich am Beginn geht es um die 3 Deichselsterne des großen Wagens, die da in der Mitte stehen. Die werden genannt, und da heißt es: Alkaid, Misar, Aljot, verblassen, unter der Münze Mond, stecken geblieben in Berlin, Köln oder Lissabon. Also da haben wir es schon, dass so sinnliche Augenblicksbilder aus Lissabon, die schieben sich zwischen fragmentierte Kindheitsmomente, wird das Wuhletal genannt oder die Biesdorfer Höhe. Da gibt es die Fernwärmerohre im Osten Berlins und dann direkt daneben die Glocken in der Mater Dolorosa im portugiesischen Regen. Es findet also alles gleichzeitig statt, und dazwischen mischen sich dann poetische Reflexionen, die das auf den Punkt bringen. Da heißt es zum Beispiel: Wer hier den Wasserhahn aufdreht, lässt einen Fluss über die Ufer treten.
Und bei Gedichten ist es ja so, dass die uns als Leser im besten Fall für Momente in andere Bewusstseinszustände versetzen können. Bei dem, was Sie vorgelesen haben, würde ich schon sagen, dass mit der Münze Mond zum Beispiel, das so ein starkes Bild ist, dass das mich kriegen könnte und mich anderswohin verfrachten könnte. Also was sagen Sie, kann einem das passieren, dieses in andere Bewusstseinszustände kommen mit diesem langen Gedicht?
Ja, das ist so ein flirrender Bewusstseinszustand. Und nehmen wir diese Farbe Gelb, die zum ersten Mal bei diesem gelben Notizzettel auftaucht, den das lyrische Ich findet. Und diese Farbe Gelb verselbstständigt sich dann. Da gibt es dann den Dotter und die Zitrone, die Wespe und der Eiter. Und plötzlich ist in diesem Gelb alles enthalten. Da heißt es dann Zeit oder Mai. Das Immerwährende und die momentane Verortung und der Ausgangspunkt, dass dieser gelbe Notizzettel von einem nahestehenden Menschen, der jetzt gestorben ist, ausgeht und das Gelb dann in alle Dimensionen weiterreicht, das ist so das Moment und der große Wagen bildet so eine Art Fluchtpunkt, in dem alles aufgehoben ist. Und da gibt es eine Zeile, in dem einmal der Weg beschrieben wird. Die heißt, es reißt dich in die Tiefe und das unternimmt dieser Gedichtband.
Der Gedichtband Der große Wagen von Nadja Küchenmeister im Verlag Schöffling und Co. ist der erschienen mit 87 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Helmut Böttiger.
Neue Krimis.
Der französische Schriftsteller Jérôme Leroy, das ist ein Mann mit einem sehr bissigen Humor, wenn er über die Gesellschaft in Frankreich schreibt, ganz besonders, wenn es um die extreme Rechte in Frankreich geht, aber er teilt auch gern gegen andere politische Lager kräftig aus. Sein neuer Kriminalroman, der steht in diesem Monat auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Die letzte Französin, so heißt dieser Roman von Jérôme Leroy. Das ist ein schmales Buch, hat nur 100 Seiten, aber unser Krimi-Experte Thomas Wörtche, der ist sehr angetan von diesem schmalen Roman.
Neue Krimis.
In Jérôme Leroys kleinem Roman »Die letzte Französin« geht es um eine große Hafenstadt im Nordwesten Frankreichs, so heißt das. Wir können uns aussuchen, welche Gemeinde es ist. Und es fängt damit an, dass ein Kapitän vom Inlandsgeheimdienst, der arabisch gelesen wird, von einem Polizisten der Police Municipale mit einer Pumpgun erschossen wird. An und für sich betrachtet der Polizist sich als Kämpfer gegen den großen Austausch. Er kommt sogar relativ gut aus der Geschichte raus, wird später Mitglied einer NGO, die sich in Griechenland um Geflüchtete kümmert und verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen aus Leroys Roman. Und mit dieser kleinen Episode ist der sarkastische und der makabre Ton des Textes gesetzt. Der Tod des armen, erschossenen Geheimdienstlers ist natürlich nicht nur tragisch, sondern folgerichtig. Folgerichtig, weil in besagter Hafenstadt im Westen Frankreichs der Block regiert. Der Block heißt bei Jérôme Leroy immer der Front National. Und jetzt kommt viel Blei in die Luft, weil bewaffnete, besorgte Bürger, die hochgerüstete Polizei und fanatische Terroristen da anfangen rumzuballern. Und weil alle ein bisschen blöd sind im Kopf, ist das Ganze natürlich dann hochkomisch. Mitten in dieses Chaos hinein platzt die schicke Young Adult Autorin Alizé Lavaux und eingeladen wurde sie zu einer Lesung am Handelsgymnasium von dem Lehrer Flavien Dubourg. Und das ist, wenn man sich sowas vorstellen kann, ein linker Woker Insel, der sich auch eigentlich nicht wirklich interessiert, sondern nur an die scharfe Alizé ran will. Und ganz am Rande dieses Romans tummelt sich die Titelheldin, die letzte Französin, die Petite Gauloise, die kleine Gallierin, wie der Originaltitel heißt. Und die ist so unauffällig, dass kein Mensch sie bemerkt, bis es zum großen Knall kommt und es rauskommt, dass sie alle richtig basisdemokratisch hereingelegt hat. Und dieser sehr schmale Roman ist sehr typisch Leroy. Er ist boshaft, ist maliziös, haut nach allen Seiten schneidend und ätzend. Die Linken kriegen ihr Fett weg, die Rechten kriegen ihr Fett weg. Das ist ungeheuer komisch und ungeheuer präzise auch. Das Porträt einer Welt, die zunehmend durchdreht und total dem Irrsinn verfallen ist. Das war 2018 schon so, das ist 2025 natürlich umso mehr so. und macht natürlich Lesevergnügen pur. Allerdings mit ein wenig Schluck auf.
Die letzte Französin, der Kriminalroman von Jérôme Leroy, der wurde aus dem Französischen übersetzt von Cornelia Wendt im Verlag Edition Nautilus ist das Buch erschienen und es steht auf Platz 10 jetzt im Mai auf unserer Krimi-Bestenliste. Thomas Wörtcher hat das Buch vorgestellt und die ganze Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.